Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Alles wird gut am Ende. Gilt vielleicht auch für den Film, über den wir jetzt sprechen werden. Aber dazu beginnen wir erstmal 2016. Da haben wir an dieser Stelle eine Regiedebütantin vorgestellt, die beim Filmfest München mit ihrem Abschlussfilm Haus ohne Dach einen richtigen Durchbruch feiern konnte. Es war ein magisch-realistischer Film über ihre Flüchtlingserfahrung, über die kurdische Diaspora und den Versuch in Deutschland, eine Heimat zu finden. Die Regisseurin hieß Soline Youssef und zeigte sich wirklich damals als tolles Erzähltalent im deutschen Kino. Und jetzt endlich, nach ein paar Ausflügen ins Fernsehen und ins Serienmachen, kommt sie zurück ins Kino mit ihrem zweiten Spielfilm auf die großen Leinwände. Der Film heißt Sieger sein und klingt so.
Opfer.
Wo kommt die denn?
Die heißt Mona und kommt aus Rojava. Das ist in Syrien. Sie ist mit ihrer Familie von dort geflohen.
Ja, ich bin ein scheiß Flüchtling. Und jetzt?
Und da hört man schon, wie viel Power dieser Film hat. Sieger sein, ein Kinder-, ein Jugendfilm, erzählt, wie gerade gehört, von Mona, einem kurdischen Mädchen, das mit ihrer Familie aus Syrien fliehen muss und sich dann ja wiederfindet in Deutschland, im Berliner Wedding, an einer Grundschule, wo es ziemlich chaotisch vorgeht. Und Soline Youssef, die Regisseurin, erzählt so vom Ankommen in der Fremde, von Solidarität unter Kindern, vom Traum, auch ein Fußballturnier zu gewinnen und davon, wie Mona, das Mädchen, nicht nur Freunde findet, einen idealen Lehrer begegnet, sondern auch irgendwie beginnt, an sich selbst zu glauben. Donnerstag kommt dieser Film in unsere Kinos und ich konnte vor der Sendung mit Regisseurin Soline Youssef sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallöchen.
Erstmal auch herzlichen Glückwunsch zur Nominierung für den Deutschen Filmpreis.
Abgefahren, oder?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ist das denn abgefahren? Was bedeutet es Ihnen, dass der Film Sieger sein jetzt in der Kategorie bester Kinder- und Jugendfilm nominiert ist für eine Lola?
Das ist natürlich großartig, vor allem für einen besonderen Kinderfilm, ne? Also allein für die Initiative. Das ist einfach natürlich ein toller Rückenwind irgendwie. Und eine Wertschätzung auch für die etwas anderen Kinderfilme, ne, die durchaus auch politisch, gesellschaftskritisch sein können, auch wenn sie unterhalten. Ne, also Sieger sein ist ja ein Kinderfilm, aber auch ein Familienfilm. Der ist so erzählt, dass sich auch Eltern nicht langweilen, Lehrkräfte durchaus Spaß dran haben und sich gesehen fühlen. Eigentlich alle, die Care-Arbeit leisten letztlich. Und ich habe es ehrlich nicht erwartet, weil wir erst kürzlich auf der Berlinale liefen und ich war mir sicher, die ganzen KollegInnen der Filmakademie bekommen den nicht rechtzeitig zu sehen. Deswegen war ich sehr, sehr baff. Also ja. Wirklich, ja, habe mich schon riesig gefreut über die Nominierung.
Ja. Vor ein paar Jahren waren Sie ja schon bei uns zu Gast für Ihren wunderbaren Debütfilm Haus ohne Dach. Damals beim Filmfest München ein Riesenerfolg gewesen. War auch eine sehr persönliche Geschichte damals für Sie. Und Sie haben jetzt schon betont, das jetzt ist ein Kinderfilm. Und es gibt viele Regisseurinnen und Regisseure, gerade die anfangen, die eigentlich die Finger von diesem, ich nenne es mal Genre lassen, nicht wahr? Aber jetzt klingt das ja so, als hätten die das genau machen wollen, einen Kinderfilm. Warum?
Ehrlich gesagt, es ist eine sehr persönliche Geschichte. Es ist die Geschichte von meinem Lehrer und mir und die Figur der Mona, also die Hauptfigur der Geschichte von Sieger sein, basiert quasi auf meinen Erfahrungen der ersten Jahre in Deutschland, Berlin, als ne, meine Ankunft als Geflüchtete mit meiner Familie und eben dieser Begegnung dem Lehrer, der mich sehr geprägt hat und eigentlich meinen ganzen schulischen Werdegang und meine Laufbahn bis heute sozusagen ja gepusht hat und so möglich gemacht hat. Ich habe es ins Heute adaptiert, weil es mir wichtig war, die Sprache der Jugend und der Kinder heute zu sprechen, sie einzuladen, in diese Geschichte einzutauchen, als auch die Problematiken und Konflikte der Lehrkräfte. Und es ist ein Schulfilm, es ist ein Sportfilm. Ich bin mit diesem Film aufgewachsen, vor allem amerikanischen, ne? Coach Carter, irgendwie so.
Wo die Underdogs am Ende gewinnen, darum geht das ja, nicht wahr? Die, an die keiner glaubt.
Genau, ja, das ist ja auch toll, das ist ja beim Fußball auch so, wie inspirierend das ist, oder? Wenn Underdog-Mannschaften, die wenig Kohle haben, nicht die besten Spieler, dann auf einmal diesen Aufstieg feiern, also das ist eine andere Form von irgendwie Glücksgefühl. Ne, wenn das nicht immer der Kapitalismus gewinnt. Und ähnlich ist das bei Sieger sein. Also ja, das sind die totalen Loser irgendwie gesellschaftlich in der Schule, was ihre Noten und Zukunftsaussichten angeht auch. Also andere Startmöglichkeiten im Leben. Ne? Und wo entsteht dann Chancengleichheit? Ne? Durchaus auch auf einer Spielwiese wie Fußball, wenn man dann konkurriert mit Mannschaften, die besser ausgestattet sind, besser trainiert werden, bessere Strukturen haben. Und eben dieser Haufen an Mädels, die ziemlich chaotisch sind und wo dann Mona reingerät. Und über diesen Sport lernt sie dann Freunde kennen. Also sie wird ja auch sehr gemobbt und ist Außenseiterin zu Beginn auch, weil sie fremd aussieht, eine fremde Sprache, also komisch Deutsch spricht und einfach andere Verhaltensweisen so an den Tag legt. Und über den Sport und eben diesen Lehrer, der auch gleichzeitig der Trainer ist, lernt sie diese tollen Mädels dann doch anders kennen.
Ja? Mona ist ja ein Flüchtlingskind und mit ihr kommen wir an die Schule. Also sie kommt an als Kurdin, ist sie aus Syrien geflohen mit ihrer Familie. Und sie landet nicht nur in Berlin, sie landet im Wedding, was glaube ich wichtig ist, an einer sehr chaotischen Schule. Und im Grunde herrscht da pure Anarchie an dieser Schule. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung, als Sie dann plötzlich in Deutschland an einer Schule waren?
Ja, ich bin auch im Wedding auf die Grundschule gekommen. Das war schon ein Schock. Also ich kannte Schule auch anders. Also ich damals noch, also als es nicht die autonome Region Kurdistan war, halt eben Nordirak, war es sehr militärisch. Also tatsächlich mit Fahnenappell und Uniform tragen und morgens sich der Direktorin zeigen, die Hände, die Klamotten und wenn irgendwas nicht richtig saß. Oder da gab es auch mal mit einem Lineal auf die Hand. Und dann komme ich mit meinen 10, 11 Jahren an so eine ziemlich anarcho, ziemliche Anarcho-Schule in Wedding, im roten Wedding, und habe dann diesen anarchistischen, sozialistischen Lehrer vor mir, der auch die Individualität oder auch diesen Kampfgeist dieser Kids durchaus auch fördert und eben auch individuell auch fördert und keine homogene Masse von angepassten Kindern und SchülerInnen will, ganz und gar nicht. Und das war ja das Schöne, sich gesehen zu fühlen, trotz des chaotischen Haufens und trotz der vielen Stimmen, lauten Stimmen auch aller Kinder. Aber ich muss sagen, es war eine tolle Erfahrung, weil ich erzähle ja auch jemanden in Mona, der wieder Kind wird. Also sie wird wieder zu einem Kind. Also sie ist sehr korrekt vorne, will immer das Richtige machen, ist letztlich auch in einem Regime diktatorisch quasi aufgewachsen.
Sie steht auf, um dem Lehrer Hallo zu sagen. Ja. Und alle gucken sie an und fragen so, was ist mit dir los eigentlich?
Genau. Ja. Sie ist irgendwie ein Alien, auf jeden Fall. Ja. Und ja, im Laufe der Geschichte wird sie halt auch eben immer sozusagen freier von diesen Gedanken, wie man sich zu verhalten hat oder wie man zu funktioniert hat als Kind. Und über den Sport auch und über diese Mädels wird sie einfach mehr sie selbst und mehr zum Kind und kommt an und merkt dann auch, ja, dass sie vielleicht auch selber so eine Veränderung durchgehen muss.
Ich finde es ja interessant, dass Sie sagen, dass der Lehrer, der wirklich so eine Bezugsperson für alle letztendlich ist, wirklich auf Erfahrung eines realen Lehrers basiert. Weil im Film, das ist ja interessant, er ist ja auch unter dem Lehrerkörper eine Ausnahme. Mhm. Und da dachte ich mir im ersten Moment, ist das vielleicht auch ein Mensch, der so eine Utopie ist, den man sich eben wünscht, aber der auch eben in so einem Schulkörper unter den anderen Lehrern auch ein Außenseiter ist letztendlich mit seinen Methoden, mit seinem eben nicht streng sein, eben nicht auf den Regeln beharren, sondern die Kinder, es ist ein Klischee, da abzuholen, wo sie sind letztendlich.
Ja, der ist tatsächlich keine Utopie. Also der Lehrer, der mir begegnet ist, war eben genau so. Und er hat diese Utopie aber auch gelebt. Ne? Also er ist auch schon an seine Grenzen gekommen. Ja, es gab auch viele Kämpfe, das weiß ich auch. Also es gab auch viele Verfahren und es gab auch viele Diskussionen. Und er ist aber eben nicht davor weggelaufen und ist dem auch nicht... Ihm war das wichtig, das Engagement, das Kiez-Engagement auch. Natürlich waren es auch die 90er, Mitte, Ende 90er, anders als heute. Aber es ist schön, dass diese reale Figur so eine Utopie abbildet. Hm. Das ist doch was Schönes, ja, dass jemand...
Die beiden, obwohl sie ja auch Erwachsene und Kind sind letztendlich, Mona und er, die haben so ein anderes Verständnis, hatte ich auch das Gefühl, von Welt. Denn Mona, wenn wir sie im Film sehen, das ist... Also klar, die Flüchtlingserfahrung, ich vermute, an dieser Schule ist sie auch nicht die einzige mit Flüchtlingserfahrung. Aber es ist ein sehr politisch bewegtes Mädchen. Also für sie sind so Begriffe wie Demokratie und Diktatur sehr konkret. Für den Lehrer intellektuell auch nachvollziehbar. Ich hatte aber das Gefühl, für die anderen sind das noch sehr abstrakte Begriffe.
Dito. Ja.
Ja. Aber ist das nur die Flüchtlingserfahrung, die aus Mona so einen politisch bereiten Menschen macht, oder ist das mehr vielleicht?
Ja, es ist die politische Erfahrung auch in Bildern, die mein Leben geprägt haben. Also ich stand ja schon mit meinen 19 Jahren auf irgendwelchen Demos und habe für Widerstand und Anerkennung und die Stimme der Kurden innerhalb von allen vier Teilen Kurdistans unter Regimen, die die kurdische Sprache verbieten, kurdische Namen verbieten, bis heute noch, ja, leben ja viele Kurden, KurdInnen im Ausnahmezustand, werden unrechtmäßig inhaftiert, verfolgt und sind deshalb auch so viele in der Diaspora verstreut. Und es ist natürlich auch irgendwie vielleicht zu früh für ein Kind gewesen, so politisch sozusagen so ein Verständnis der Bewegung zu sozusagen zu bekommen. Und das war mir auch zum Beispiel bei Mona wichtig eben. Auch die Lele Agerman hat das großartig gemacht. Ich habe solche Angst davor gehabt, dass diese Phrasen, die geschrieben waren, ne, mit denen ich auch aufgewachsen bin, ne, die Auseinandersetzung eben im jungen Alter mit Demokratie und Diktatur und Regime und was heißt Widerstand, ne, warum ist es wichtig, alle zwei Wochen auf irgendwelchen Demos zu sein und zu erinnern und ne, auf Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen, auf Unterdrückung. Und die Leyla Agerman kommt eben aus einer ähnlich politischen Familie, also sie und konnte diese Begriffe ganz natürlich verkörpern. Ja, ich wollte auch nie von außen drauf gucken. Ich wollte auch immer, dass es die Geschichte der Kids ist. Das hier, deshalb gab es immer viel Diskussion. Sie mussten sich Biografien erschaffen zu den Figuren. Was sind die Familienverhältnisse? In welchen Fächern sind sie gut? Was sind ihre größten Ängste und so weiter? Das heißt, das Projekt war auch viel mehr als nur ein Film. Ich habe auch von Anfang an gesagt, ich betrachte das als auch ein Sozialprojekt, ein Zusammenkommen von vielen Kindern aus verschiedenen Herkünften, auch gar nicht jetzt unbedingt migrantischen. Ne? Also Leute denken ja dann auch immer, Diversität ist das, aber Diversität bedeutet auch eben sozial-ökonomisch andere sozusagen Hintergründe, andere Lebensrealitäten, ein anderes Aufwachsen. So.
Aber wie findet man diese Kinder? Also zum einen haben wir da die Hauptdarstellerin, die Leyla Agerman, über die Sie ja gerade schon erzählt haben. Vielleicht beginnen wir mit ihr. Sie haben es schon so umrissen. Warum ist sie die perfekte Mona?
Sie hat mich von Anfang an irgendwie überzeugt durch ihre Kraft, durch ihre Ausstrahlung, durch ihr Charisma, aber auch eben, weil sie diese großen Begriffe ganz natürlich gesagt hat und sie hat Humor mitgebracht. Die Figur war immer ein bisschen ironisch, sarkastisch geschrieben, aber die Leyla hat es geschafft, sie leichter zu erzählen, trotz ihrer sozusagen Tragödie oder der Tragik, die ihre Familie erfährt. Ne? Dasselbe war zum Beispiel die Aufgabe an Andreas Döhler für den Lehrer, war auch keine einfache.
Ja.
Es hat tatsächlich länger gedauert, den richtigen Che zu finden als die Kinder, weil mir war diese Augenhöhe sehr wichtig, auch dass es eben einen Lehrer gibt, der freie Schnauze auch keine Angst davor hat, diese Kinder mal zum Beispiel anzuschreien, ne? Oder ihnen deren Meinung, also seine Meinung zu sagen und sie herauszufordern, auch ihre Meinung herauszuposaunen. Also das, so ein Lehrer eben, der den Kindern ganz respektvoll auch auf Augenhöhe begegnet und sie nicht veräppelt. Also er veräppelt sie nicht und er versteckt auch die Realität oder die, ne, gesellschaftspolitische Wahrheit nicht vor ihnen. Er ist so inspirierend und ich verstehe, warum die Kinder ihm, ne, so das Gehör schenken oder ihn respektieren oder sich von ihm gesehen fühlen.
So. Ich höre daraus, dass Ihnen wohl auch eine gewisse eine sehr starke Authentizität wichtig war. Und ich hatte das Gefühl beim Sehen des Films, das vermittelt sich in erster Linie nicht nur über das Sprechen der Kinder. Also man könnte sagen, diese Kinder haben Street Credibility. Die sprechen so, wie man sprechen sollte und die sprechen nicht Drehbuchphrasen.
Yeah.
War das dann auch die Idee, wie man diese Kinder castet? Also hört man da eher hin, statt hinzusehen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, beides. Also es war ein langer Prozess mit der Hilfe von einer großartigen Kindercasterin. Jacqueline Rietz und Lisa Stützki, die dann den wunderbaren Lehrercast auf die Beine gestellt hat. Und die Familie, letztlich hat es 1,5 Jahre gedauert, diese Kids zu finden. Und wir haben das etappenweise immer weiter sozusagen zugespitzt, was denn jetzt eigentlich die beste Konstellation dieser Kids ist, dass alle scheinen können. Ne? Es ist ja auch wichtig, weil jeder spielt so seine Rolle und jeder hat seine Position auch in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft zu erfüllen und muss aber gleichzeitig als Individuum sichtbar, fühlbar und erkennbar sein. Und mir war es ganz wichtig, dass sie viele verschiedene Stimmen mitbringen, so aus ihrem eigenen Background. Und manche Backgrounds habe ich auch aufgrund der Spielerinnen, die mir gefallen haben, angepasst im Drehbuch. Also wie, das war eine kollaborative Arbeit. Die Dialoge, ich muss auch ehrlich sagen, ich spreche auch gerne die Sprache der Kids manchmal. Zumindest komme ich auch sozusagen, habe ich auch, glaube ich, ein bisschen Street Credibility immer noch, trotz meinem Alter. Und habe auch Nichten und Neffen. Glücklicherweise sprechen sie nicht so. Aber zumindest weiß ich über die Schule oder habe halt eben auch Freunde, Freunde lesen lassen oder Kids lesen lassen. Also das Feedback, ich habe keine Angst vor Feedback, ne? Also ja. Ich habe keine Angst davor, schon in der frühen Phase Leute reinlesen zu lassen. Und dann ist es natürlich ein großartiges Geschenk, wenn die Kinder oder dieser Kindercast ja dann irgendwann so sehr vertraut, dass sie auch viel anbieten. Weil Improvisation war mir auch wichtig, also hin und raus aus einer Szene. Also die Szenen waren schon alle geschrieben und es war klar, wer was sagen muss. Aber oft gibt es Momente, die sind wirklich unbezahlbar und großartige Geschenke. Und das ist eben das Verständnis und das Erarbeiten von diesen Figuren. Also gemeinsam erarbeiten. Wie sprechen sie irgendwie? Was würde sie niemals sagen? Oder was würde diese Figur sich nicht gefallen lassen? Oder und dadurch entsteht halt eben das, was authentisch ist und irgendwie aus den Menschen heraus.
Das Interessante ist ja, dass Siegersein auch eine Art Loblied an eine Solidarität zwischen Frauen ist. Also zum einen natürlich zwischen den Mädchen in der Fußballmannschaft, im Schulverbund allgemein. Auf der anderen Seite ist da ja Monas Familie. Da ist die sehr strenge, aber auch starke Mutter. Und dann in Rückblenden immer wieder ein Blick auf eine Tante. Eine Tante, die es mal gab, die in Berlin aber nicht mehr da ist. Was ist diese Tante für Mona? Ich hatte im ersten Moment so einen guten Geist, der immer bei ihr ist, wenn sie sie braucht.
Meine Tanten und meine Mutter haben mich sehr geprägt. Das ist, ich habe immer gesagt, dieser Film ist eine Hommage an meinen Lehrer, aber gleichzeitig auch an meine Mutter, also meine Familie und meine Geschwister. Und die Hauptfigur ist auch nach meiner Tante benannt. Meine Tante heißt Mona. Und die Geschichte der Tante im Film ist zwar sozusagen übersetzt auf eine Frau, auf eine sozusagen weibliche, wie soll ich sagen, Identifikationsfigur für Mona, weil ich eben sehr starke Frauen in meinem Umfeld hatte, die neben der Anerkennung als KurdInnen sehr viel auch gegen das Patriarchat einfach gekämpft haben und sichtbar in dem Widerstandskampf gleichzeitig auch sichtbar machen wollten, dass der feministische Kampf auch nochmal eine andere Form von Kraft, ne, und gemeinsamer Kraft einfach benötigt und Solidarität auch. Und tatsächlich aber beruht die Tante als solches auf zwei Onkel, die im Widerstandskampf gestorben sind. Genau, und das ist eine Hommage eben an so Figuren, die Einfluss nehmen auf die ganze Familie und irgendwie manchmal auch zu so einer Art Mythos werden, ne, weil man ständig über sie redet. Gar nicht jetzt im Hinblick auf die Kriegssituation und dass sie Widerstand geleistet haben, sondern wie sehr sie sich gegen Unrecht einsetzten, was für eine Art Humor sie hatten. Zumindest bin ich so aufgewachsen und ich bin auch nach meinem Onkel benannt. Also der hatte einen Künstlernamen, das war Sulin. Er hat immer Gedichte und eben halt Kurzgeschichten geschrieben. Und das sind alles so diese emotional verknüpften sozusagen Erinnerungen, Wahrheiten und Familiengeschichten, die dann, glaube ich, auch so eine Seele transportieren auf den Film, denke ich immer.
Sie haben ja schon erzählt, wie sehr dieser Film letztendlich auch so ein Blick von Ihnen war auf sich selbst zurück, auf die eigene Geschichte. Wie war das damals, als ich in Deutschland angekommen bin? Aber Sie haben sich ja auch konfrontiert mit heutigen Jugendlichen und haben auch das heutige Schulsystem gesehen. Wie würden Sie das jetzt eigentlich sagen? Hat sich, seitdem Sie damals hier angekommen ist, für Kinder heute etwas geändert an dem Schulsystem? Ist halt immer noch Chaos? Geht das irgendwie vorwärts oder gehen wir rückwärts? Wie haben Sie das empfunden?
Ich muss ehrlich sagen, weil ich auch LehrerInnen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, die tatsächlich jetzt, ne, also viele geben den Job wieder auf, trotz sozusagen jahrelangem Studium und dann auch noch sozusagen Promovierung und so weiter. Das passiert durch ein System, das das Lehrkräfte ausmergelt. Ja, also sie stehen irgendwann vor der Entscheidung, will ich in so einem System, das nicht funktionabel ist, also wo es zu viele überfüllte Klassen gibt, wo eben Individualbetreuung überhaupt nicht mehr möglich ist, wo auch eine persönliche Gestaltung des Unterrichts kaum möglich gemacht wird, weil es so zugeballert wird mit eben erreichten Zielen. Der Druck ist immens gestiegen auf die jungen Leute, so zumindest meine Erfahrung. Und ehrlich gesagt, ich möchte nicht pessimistisch klingen, aber dass die Resonanz und das Feedback von vielen Lehrkräften als auch eben FreundInnen, die diesen Beruf auch leider wieder verlassen, obwohl ihre Position oder ihr Engagement so wichtig ist, lässt mich irgendwie eher negativ auf diese Frage antworten. Es gibt trotzdem auch natürlich die Lichttürme. Aber es kann nicht sein, dass diese Aufgabe der Bildung ne, und der sozusagen Erziehung und der Möglichmachung von Lebenswegen. Schule ist auch so wichtig, das dauert ja so lange an. Ne? Also man verbringt so viel Zeit in der Schule, mehr noch als manchmal zu Hause. Und das kann so ein ganzes Leben und so eine Persönlichkeit und auch die Psyche, ne, in die eine oder andere Richtung drücken. Das heißt, es ist wirklich immens, was für ein Druck auch einfach auf Lehrkräften lastet. Und ich kann verstehen, dass man dann irgendwann auf seine eigene Gesundheit achten muss und sagen muss, ich bin jetzt kurz vorm Burnout. Ja, also Care-Arbeit ist insgesamt, glaube ich, in Deutschland einfach nicht unbedingt sozialpolitisch gefördert und gestützt. Das hat man ja auch seit der Pandemie leider gesehen.
Wie es ja vielleicht besser laufen könnte oder sollte, das kann man nächste Woche im Kino sehen, wenn Sieger sein auf die Leinwände kommt. Regisseurin Celine Youssef war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch.
Danke auch.